Dieses Experiment wurde von zwei afroamerikanischen PsychologInnen in den 1940er Jahren entwickelt. Vor allem in den USA wurde es mehrere Male wiederholt. 2010 zeigte CNN eine Abwandlung des Experiments mit ähnlichen Ergebnissen. Formen von Diskriminierung werden also nicht nur von denjenigen verinnerlicht und unbewusst als Wahrheit angenommen, die von ihnen profitieren, sondern auch von denjenigen, die darunter leiden. Im Englischen gibt es einen Begriff dafür: Internalized Oppression, verinnerlichte Unterdrückung. Dass viele Schwarze selbst ihre Hautfarbe nicht als schön empfinden, wurde mir erst während meines Austauschjahres in Philadelphia bewusst. Weil ich dort nicht mehr die einzige schwarze Person war, sondern eine von vielen, merkte ich, dass es auch unter schwarzen Menschen eine Hierarchie gab. An einem Tag in der Highschool während Advisory unterhielten sich eine Reihe hinter mir schwarze SchülerInnen. Eine von ihnen hieß Ashley. Ich glaube, ein Junge sagte etwas über ihren schwarzen Pullover und kommentierte, wie er auf ihrer Haut aussah. Ashleys Haut war sehr dunkel. Sie reagierte nicht gut auf den Kommentar. "Ich bin stolz auf meine Hautfarbe", sagte sie verteidigend. Der Ton ihrer Stimme hatte eine betonte Gleichgültigkeit. Die gerade noch heitere Stimmung kippte. Mit gespitztem Mund und hochgezogener Augenbraue lehnte sie sich im Stuhl zurück, warf ihr geglättetes Haar über ihre Schulter und schaute zu Boden. Ihre Aussage klang eher nach Wunsch als Wahrheit. Ich verstand überhaupt nicht, wieso. Was sollte sie auch sonst sein, außer Stolz? Wir waren doch alle schwarz, vor uns musste sie sich doch nicht rechtfertigen. Ich suchte ihren Blick, verwirrt und lächelnd, weil ich dachte, dass ich ihr helfen würde. Ich wollte ihr signalisieren, dass ich ihre Haut selbstverständlich schön fand. Ein nonverbales, liebgemeintes: "Hä, wovon redest du?" Doch als sich unsere Blicke trafen, regte sich nichts in ihrem Gesicht. Sie schien unbeeindruckt, fast enttäuscht von meiner Naivität. Mein Unverständnis war nicht hilfreich, ganz im Gegenteil. Dass ich mit meinem Hautton, der wesentlich heller war als ihrer, und meinen Locken, die ich zu diesem Zeitpunkt noch nie geglättet hatte, kein Problem hatte, war kein Zeugnis eines starken Selbstbewusstseins, sondern meines Privilegs. Denn auch wenn ich mir blöde Witze und Vergleiche anhören musste und ich in einem Land aufwuchs, das keine Produkte für meinen Hautton und meine Haare herstellte, genoss ich dennoch eine Anerkennung, die Menschen mit dunklerer Haut nicht hatten. Meine Diskriminierungserfahrung aufgrund meiner Hautfarbe war noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Und dass ich das erst so spät bemerkte, war ebenfalls Ergebnis meines Privilegs. In Philadelphia war ich unter Schwarzen nicht mehr dunkel, ich war light-skinned, hellhäutig. Meine Haare wurden nicht mehr als kraus oder störrisch bezeichnet, es war good hair, gutes Haar, das weich war, mit großen, definierten Locken. Ich war hübsch, also für ein schwarzes Mädchen. Ich verstand, dass die Komplimente über meine Haut und Haare nicht aus Wertschätzung für den schwarzen Körper resultierten, sondern aus dessen Verachtung. Mir fiel auf, dass mein Hautton oftmals als perfekt oder genau richtig beschrieben wurde. Von weißen wie von schwarzen Menschen. Nicht nur in den USA, auch in Deutschland. Mir sagten Menschen voller Überzeugung, es sei ein Fakt, dass Kinder, die mixed sind, immer besonders hübsch seien. Doch was bedeutete das genau? Ich war dunkel genug, um klar als schwarz identifiziert werden zu können, doch nicht so dunkel, dass es wieder als unattraktiv galt? Mein Schwarz war angenehm, nicht zu intensiv, aber doch erkennbar. Genauso wie meine Haare. Menschen fanden sie schön, weil sie nicht ganz so kraus waren, wie es die Frau im Club sagte.